Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von den Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denar und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genau so. Wir sind gestern zu Abend heimgekommen von einer Südafrika-Reise. Eine wunderbare Zeit, aber auch eine Zeit, wie ich sie noch nie erlebt habe in meinem Leben. Eine Zeit mit so vielen Gegensätzen, die ich sonst noch nie angetroffen habe. Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen Elend und Überfluss, zwischen Weiss und Schwarz, zwischen Trauer und Anbetung. Wir haben die Zeit können aufteilen in verschiedener Art und Weise. Man kann so durch ein Land reisen, mit verschiedenen Brüllen. Also, die erste Zeit haben wir verbracht als Touristen. Man kann durch das Land reisen als Tourist und dann findet man ein wunderbares Land vor uns. Also, als ihr euch noch seht, ziehe ich sie jetzt wieder ab. Ein wunderbares Land und man denkt sich, wow, ist Gott kreativ und liebt die Schönheit. 2 Tage im Krügerpark. Mit verschiedensten Tieren. Wunderbar. Sogar Löwen, die man fast hat überfahren. Eine wunderbare Landschaft. Der Blyde River Canyon. Oder Richtung Kap der Guten Hoffnung. Wunderbar. Ich glaube, ich habe in noch keinem anderen Land so viel gutes Fleisch gegessen wie in Südafrika. An jedem Ecke und End gibt es grosse Rebberge, betrieben mit gutem Wein. Das ist die eine Seite von dem Land. Wir sind aber nicht nur wegen dem Gang oder eigentlich nicht wirklich wegen dieser Seite. Das war aber auch eine gute Zeit. Wir sind wegen etwas anderem gegangen. Man hat die Möglichkeit gehabt, oder respektive, wenn man durch das Land fährt, braucht es nicht viel. Und man merkt, da gibt es eine zweite Welt. Und wenn man will, kann man die zweite Welt auch mit dieser Brille anschauen, mit der anderen Brille. Eine zweite Welt, die einem fast schockiert, auch um mir ist es so gegangen. Ich habe ja gewusst, dass viele Leute in Armut leben, aber was das wirklich bedeutet. Man fährt durchs Land, durch Dörfer, und man findet nicht Dörfer so, wie wir das haben, sondern Slums und Slums oder Townships oder wie man dem sagen will, oder Ghetto, oder ich weiss nicht, welches Wort denn wirklich zutrifft. Und da wohnen Menschen. Und ich würde sagen, der grösste Teil der farbigen und schwarzen Menschen wohnen so. Und das ist die andere Welt. Viel Armut, viel Elend. Haben wir immer wieder gefragt, wo bleibt Gerechtigkeit auf dieser Welt? Warum darf ich hier wohnen mit dem Überfluss, mit all dem, was ich habe, und warum andere Menschen nicht? Die Apartheid ist abgeschafft und gleich kommt sie einem eigentlich entgegen. Es gibt zwei Welten, ich würde sagen, die Welt der Weißen und die Welt der Farbigen und der Schwarzen. Die Welten treffen sich auch. Und vielleicht kommt einem drum die Not dann auch noch stärker entgegen. Dann kann es auf der linken Seite der Strasse die grössten Villen haben. Und auf der rechten Seite wohnen Leute in diesen Hütten, Häuschen, Bretter, Verliesteil, haben gar nichts und wohnen unter einem Blachen. Und man fährt daran vorbei und ja, es schockiert einem. Man überlegt sich auch, wie kann man denn hier wohnen? Da muss man ja irgendwie anfangen filtern und sein Leben irgendwie einrichten. Menschen leben in ganz anderen Verhältnissen als wir. Überall hat es Abfall um die Dörfer herum. Ich habe mir überlegt, haben die Menschen die Würde verloren über sich? Wissen sie nicht mehr, wie viel wert sie eigentlich wären? Wer hat sie dort dem gemacht, wo sie sind? Ist das eine Folge von diesem Kolonialismus, von dieser Unterdrückung? Die Welten treffen sich schon von Weiss und Schwarz, aber in dem Sinn, dass oft die Schwarzen dann die Arbeit von den Weissen machen, eben im Garten, eben im Service, eben auf dem Parkplatz für ein paar Rappen irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Not, die einem in der ganzen geballten Ladung entgegenkommt. Wir sind aus dem Grund dort runter, weil wir uns dem eventuell mehr aussetzen. Wir haben uns überlegt, oder, ja, wie ist das möglich? Und wir haben die Chance gehabt, mit einer kleinen Gruppe, etwa 10 Tage mitzuhelfen, mit dem Hilfsweg von Afrika, in die verschiedensten Gebiete zu gehen, in die Slums zu gehen und mitzuhelfen, Menschen kennenlernen, die dort wohnen, anzupacken und so irgendwie einzutauchen, ja nur ansatzweise in so eine Welt. Ich meine, wir können wieder heim, unser Leben weiterleben. Andere können das nicht. Und ich werde euch hier kurz ein bisschen mitnehmen, was wir erlebt haben. Der Evian Park, das nennt sich so als Park, aber mit Park hat es eigentlich gar nichts zu tun. Es ist eben so ein Slums, das sich so nennt. Tausende von Menschen, die dort wohnen. Der Pastor Fola hat sich diesen Menschen angenommen und es ist unglaublich beeindruckend, wie er eigentlich das lebt, was wir im Text vorher gelesen haben. Er ist von niemandem angestellt, aber er geht pro Woche etwa 3 Mal in den Park oder zu diesen Menschen und bringt ihnen Essen. Und wir dürfen mithelfen. Und es ist ein unbeschreibliches Erlebnis, das Wimmeln von kleinen Kindern, die kommen, die sich an die Hosenbein klammern, die gehabt werden wollen, die anschauen mit ihren Augen. Viele kommen barfuss, sie haben nicht einmal Schuhe. Es hat überall Scherben und Draht am Boden. Die Kleinsten sind vielleicht 2 und alle bringen irgendein Schälchen mit, ein leeres. Zum Teil ist es von einer Glasse, die sie mal bekommen haben, wo man etwas reinfüllen kann. Und sie kommen mit dem. Es gibt ein Programm, er erzählt von Jesus, sie beten Gott an dort, in einer Art und Weise, wie ich es so schon kaum mal erlebt habe. Die Kleinsten schlafen ein in dieser Zeit, aber verkrampft haben sie das Schälchen fest, weil sie wissen, das muss einfach gefüllt sein, wenn ich daheim gehe. Man weiss nicht, wie sie hergekommen sind, zum Teil, ob die zu jemandem gehören. Ganz starke Erlebnisse. Oder als die Frau Miriam, sie hat in einem ganz ärmlichsten Verhältnis gewohnt und von Afrika hat es ermöglicht, ihnen ein Häuschen hier einzurichten. Wir hätten eine Matratze bringen und legen kurz ein Filmchen ab. Es ist ja auch noch amüsant auf einem Weg, wie sich die Szenen abspielen in aller vielleicht Absurdität, aber dass ihr einen Einblick bekommt. Ja, vielleicht hat man es ein bisschen gesehen, wie das aussieht, wo die Frau mit 6 Kindern vorher gewohnt hat. Einfach so ein paar Blech, irgendwie ein Blechhütli. Und das neue Haus. Die Freude ist unvorstellbar, die Frau hat an dem. Es sind Erlebnisse ganz stark. Wir sind dann Schulen besuchen, Privatschulen. Es ist ja so, dass auch nicht jedes Kind in eine Schule kann. Man muss auch ein gewisses Einkommen haben, um in eine Schule zu gehen. Das ist das Bild von dieser Gruppe, wo wir miteinander gegangen sind. Eine kleine Gruppe. Das ist eine Schule, auch in diesem Gebiet, die ist abgebrannt, respektive Brandstiftung gewesen. Und vor Afrika hat geholfen, einen Schulcontainer zu finanzieren, sodass hier wieder ein Schulbetrieb möglich ist. So haben wir verschiedenste Eindrücke und Erlebnisse gehabt. Ein Erlebnis ist auch da Familie Grasmann, die sich Kind annimmt und Kind irgendwie Freizeit und Essen bietet, wenn Kind aus der Schule kommen, dass sie bei ihnen Aufgaben machen können. Wir können mit denen ein Fußballprogramm machen hier. Das war auch ganz spannend. Die Sprache haben wir ja nicht verstanden, aber irgendwie kann man sich verständigen. Eine riesen Freude von diesen Kind. Oder in Kapstadt, in dem Kailitscha, so heisst die Sabi Township. Da haben wir vom FC Köttingen und von einem Sportverein Schuhe bringen und Liebli. Die können sich nicht vorstellen, was die jungen Leute für Freude haben. Die haben das noch nie erlebt. Ein Liebli oder ein Kickschuh, ein neuer in der Hand zu haben. Also die sind umgetanzt und haben gemacht. Also das ist irgendwie Weihnacht hoch 2. Und man steht dort, ist beschämt und denkt, wir leben in dem Überfluss und wir geben etwas von dem, was wir vielleicht vorher haben und es löst das Größte aus an einem anderen Ort. Welten, die zusammenprallen. Der Matthias Klöti von Vorafrika ist da und seine Familie. Er hat gesagt, er will kurz ein Interview, ich könnte kurz ein Interview machen mit ihm. Kommst du schnell vor, Matthias? Matthias, du hast mich wirklich beeindruckt in dieser Zeit und auch, als ich dich kennengelernt habe. Du gibst so viel Zeit und Geld, Engagement in das Projekt. Du bist Präsident von Vorafrika. Warum machst du das?
Ich glaube, ich mache es genau für solche Momente, wenn ich doch im Publikum hocke, da komme ich das Herzklopfen, wenn ich dort höre, erzähle. Ich komme Hühnerhaut über, wenn ich die Bilder und die Videos sehe. Das ist für mich heute eine Motivation. Der Ursprung war ein anderer. Der Ursprung war genau der, wie du erlebt hast, zusammen mit deiner Familie und unserer Gruppe. Ich war vor 7 Jahren das erste Mal genau an diesem Ort und betroffen vom Elend auf der einen Seite und von der Nähe von Armut und Reichtum. Und Ich habe dann von Gott eine Aufgabe aufs Herz bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht einfach wieder heimgehen und in mein gemachtes Nest und mein Leben so weiterleben, wie es vorher gegangen ist. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie in einer Art und Weise helfen will, ohne dass ich genau gewusst habe, wie das funktionieren soll. Und wir haben dann das Dritte, wo an dieser Reise gewesen sind, zusammen einen Verein gegründet. Und das war der Start gewesen von dieser Arbeit.
Merci. Danke, für dass du das machst, Mann. Regula, dir hat auch etwas bewegt, was du erlebt hast. Ja. Also ja. Das Mal haben wir es abgesprochen.
Ja. Genau, ja. Das ist jetzt nicht, da hat jetzt der Jan noch nicht erzählt, aber wir sind an vier verschiedenen Orten haben wir eigentlich Gottesdienste besucht. Einerseits haben wir in der Zeit, wo wir mit For Africa unterwegs waren und so in die Arbeit reinschauen konnten, haben wir auf der Base von IMEM gewohnt, in Worcester. Und dort haben wir so eine Art Gottesdienste können miterleben. Und dann nachher sind wir zweimal in einen Gottesdienst in Zwenneslöms. Und einmal noch in die Hillsong auf Kapstadt. Das war nachher ganz westlich gewesen, so wie wir es kennt. Und was mich dort, muss ich nämlich ein bisschen führen. Ja, was mich wirklich mega hat beeindruckt, ist einerseits jetzt gerade in diesen zwei, Gottesdiensten, in diesen zwei Kirchen in den Slums, dass dort, dass sie eigentlich nur Schwarze dort gewesen. Und natürlich ist das ein bisschen anders gewesen auf einem Weg. Ich meine, schon nur, wie die Gott anbeten, ihre Lebendigkeit, das ist ganz anders als jetzt hier. Das geht, da wird tanzt, da wird gesungen, da wird laut gebetet zwischendrin. Und da denkt man zwischen die, ui, die haben gar keine Hemmungen. Das ist ihre Kultur, ihre Art. Die Sprache ist unterschiedlich. Auf Englisch, zum Teil haben sie dann nachher irgendwie ihre Sprache, ich weiß nicht, ist es Afrikaans gewesen oder so, haben sie wie so ein bisschen zweigleisig gepredigt. Das waren die Unterschiede gewesen. Aber was mich mega hat beeindruckt und was mich auch ganz extrem hat berührt, ist jetzt zum Beispiel gerade im Worship, wenn man hat Gott gelobt und gepriesen. Zum Teil mit Liedern, die man dann auch ein bisschen kennt, zum Teil war es so unbekannt gewesen. Dann war es wie irgendwie für mich nicht mehr gewesen, ich gehe jetzt als Weisse in die schwarze Welt ein bisschen schauen. Sondern dann war es plötzlich gewesen, hey, wir stehen hier zusammen und wir beten Gott an und wir gehören zusammen. Weil wir sind alles Kind von Gott. Es sind wie Schranken für mich gefallen, die vorher überall, wie die Joni hat gesagt, so offensichtlich sind und war ihm auch mega herausfordert. Und in den Gottesdiensten hat es mich wie, ist so ein Miteinander geworden, das mich extrem beeindruckt hat. Und wo ich wieder gemerkt habe, das Reich von Gott ist eben nicht das Reich von Ländern. Das Reich von Gott, egal wo du in der Ferien bist, und das werde ich euch wirklich empfehlen, egal wo der Herr geht, sucht nach einem Kilo und besucht den Gottesdienst. Das ist so beeindruckend zu merken, und jetzt gehören wir zusammen, auch wenn ich euch vielleicht nicht einmal recht verstehe, auch wenn ihr ganz eine andere Kultur habt, auch wenn ihr so rumtanzt, wie ich mir nie würde getrauen, aber wir gehören zusammen, weil wir haben den gleichen Papa im Himmel. Und das hat mein Herz so fest berührt. Und das, was mich auch sehr hat berührt, im ersten Gottesdienst, wo wir waren, gerade wo wir dort sind, angekommen, das ist wirklich relativ lang, sie etwa 2,5 Stunden. Und sie hat gesagt, sie machen jetzt heute nicht so lang, weil sie am Nachmittag um 4 Uhr sich dann schon gerade wieder treffen. Und dann nachher haben sie eine Zeit vom Gebet. Und zwar vom Gebet für die verfolgten Christen und für die Christen, denen es nicht so gut geht. Und ich meine, wir sind dort her und wir haben gedacht, oh, die armen Leute, die leben hier in diesem Township und denen geht's nicht gut. Und sie sind hergestanden und haben nachher gebetet für die, was ihnen noch schlechter geht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das Zweite, wir sind noch in einer anderen Kirche, dort haben sie auch Konserven-Worship gehabt. Und ich sage euch, das ist uns gerade wunderbar. Das ist wirklich, das hat gescherbelt und sie war laut und wir haben richtig halb die Ohren wehtun. Aber die haben Gott angebetet mit einer Fröhlichkeit und einer Hingabe, die mich, wie die Joni schon gesagt hat, auch ein bisschen beschämt hat. Und nachher haben sie uns noch vorher gebetet. Was uns extrem ist entgegengekommen, ist immer die Warmherzigkeit und die Freundlichkeit gewesen. Und die haben sich extrem gefreut, dass wir da sind. Und ich bin, glaube ich, noch nie so viel umarmt worden wie in dieser Zeit dort in diesem Afrika. Und dann haben sie gesagt, danke vielmals vor Afrika, dass ihr uns unterstützt. Wir könnten die Arbeit hier nicht machen, die tun auch Essen ausgeben und so weiter. Wenn ihr das nicht möchtet und wir können euch nichts zurückgeben. In dem Sinne, wir haben nichts um euch zurückgeben, aber was wir können beten für euch. Und dann haben die dort gebetet für uns. Und das hat mich so berührt, wie zu merken, und das ist noch viel mehr wert als alles, was wir ihnen eigentlich geben können. Und das ist auch wieder so ein Moment gewesen, wo ich wie gemerkt habe, es gibt keine Klasse, sondern wir sind alle einfach Kinder von Gott. Und es gibt nicht schwarz und weiss und es gibt nicht besser oder schlechter oder irgendwie, sondern wir sind eins und wir gehören ins gleiche Reich.
Ja, merci. Ja, das ist die dritte Welt. Nicht die dritte Welt, sondern die Welt, das Reich Gottes. Das ist da, wo Hoffnung gibt. Und das ist wirklich auch da, wo einem in diesen Situationen zeigt, wo Gott reinkommt ins Leben, in ihr Gebiet, da entsteht wirklich Hoffnung. Und Gott lässt sich nicht bestechen, er ist nicht mehr für Weisse als für Schwarze. Das ist die Hoffnung, die man hat, er kennt jeden Menschen, auch wenn das nur so viele sind, auch wenn das Menschen sind in elendsten Situationen, das zu sehen. Und es passiert das, wie die Regula gesagt hat, plötzlich wird man selber beschenkt und auch beschämt irgendwo. Eine ganz spannende Szene war, wie die zum Beispiel den Zehnten einziehen. Also, das ist die E-Man-Base, wo wir wohnen können. Auch das ist sehr beeindruckend, wenn aus XX verschiedenen Ländern junge Leute, die sich ausrüsten können, für nachher ihren Wohnort, wo sie sind, oder einen anderen Ort rausgehen, um wirklich, ja, einfach als Menschen, die Jesus wollen, den Menschen weitergeben. So hat das ausgesehen in einer Kirche. Es hat jemanden gegeben, der die Tücher gespendet hat. Das ist in einem Zelt. Da haben sie da ein bisschen Atmosphäre geschaffen. So wird der Zehnte eingezogen. Die sind das in ein Kuvert, die irgendwie können. Und dann wird tanzt und gemacht. Und man geht nach vorne und tut das in einen Topf. Und irgendwie hat mich das so bewegt. Das ist ja auch ein Ausdruck. Und so habe ich es noch gar nicht angeschaut. Dass ich den Zehnten gegeben heisst ja, ich habe etwas zu geben. Das heisst, ich habe Arbeit. Es ist einer da, der für mich schaut. Und das war mega spannend gewesen. Wie sie eigentlich voller Stolz etwas zusammengelegt haben. Und ich nehme an, das ist extrem wenig, weil die haben ja auch nichts. Aber von dem, was sie haben, sind sie bereit, etwas weiterzugeben. Und das war mega spannend, das mitzuleben. Jenny, du bist schon das vierte Mal mit auf Afrika. Was war deine Motivation, mitzukommen?
Ja, seit dem ersten Mal haben mir, wie es die Regula und der Matthäus schon erzählt haben, vor allem die Begegnungen, die haben mich so tief einfach berührt und bewegt. Und es ist da, wo mich immer wieder motiviert zu gehen, die Herzlichkeit, wie mir die Menschen vor allem in den Townships auch begegnet sind. Ja, da berührt echt mein Herz und zugleich tut es mir irgendwo auch weh und leid, wenn ich sehe, wie es auch Menschen gibt, unter den Schwarzen oder den Farbigen, wo mir eine Art Unterwürfung begegnen, weil ich weiss bin. Oder wo ein bisschen skeptisch sind oder zurückhaltend. Und wo ich einfach auch merke, die Apartheid, das ist, wie du gesagt hast, ist vorbei. Aber die Folgen, die spalten das Land, die sind noch so fest spürbar. Und da habe ich wie auch ein bisschen für mich einen Auftrag gefasst, zu gehen und wirklich aktiv her, die Menschen umarmen, ihnen Liebe geben, ihnen die Würde geben, die ihnen gestohlen worden ist. Und das ist das, was mich bewegt, auch immer wieder zu gehen.
Danke. Ja, ich bin dort unten und dachte, muss ich auf Afrika gehen, um Dankbarkeit zu lernen. Ich muss vielleicht nicht, aber ich habe es dort neu kennengelernt, weil wenn man sieht, was die haben und ich dir Gott danke und was ich habe, beschämt es mich. Ich habe mich gefragt, muss ich auf Afrika gehen, um Gott lehren anzubeten? Es hat mit dem zu tun, was du am Anfang genommen hast, kann ich Gott nur anbeten, wenn alle meine Wünsche erfüllt sind und wenn es mir einfach happy geht. Die Menschen haben Gott anbeten und ich bin da gewesen und dachte, hey, wie kann man überhaupt so leben? Warum ist man nicht höchst traumatisiert und verkrüchtet sich irgendwo? Aber nein, sie schauen auf Gott und das gibt ihnen Kraft. Das ist beeindruckend. Ich habe mich gefragt, muss ich auf Afrika gehen, um Herzlichkeit zu erfahren, respektive zu lehren? Ich bin noch nie so viel begrüßt und umarmt worden wie dort. Und fremde Leute, die einem umarmen. Und klar, das ist vielleicht nicht jedem sein Ding, aber das war auch nicht gespielt gewesen. Es ist ein Anteil nehmen. Ganz spannende Erfahrungen. Ja, wir sind wieder zurück. Afrika ist weit weg. Jetzt kann ich ja wieder mein Leben leben. Nein, ich glaube nicht. Die Geschichte ist uns von dem barmherzigen Samariter, die Frage, wer ist mein Nächster? Die ist uns auf dieser Reise mindestens an 3 Orten in Predigten oder in Input begegnet. Wir haben voneinander angeschaut und gesagt, was will denn Gott uns sagen? Überall, wo wir in die Kirche kommen, wird über das predigt. Das ist auch der Grund, warum ich den Text heute genommen habe. In Afrika ist die Not offensichtlich. Gibt es bei uns keine Not? Ich glaube, bei uns gibt es auch Not. Vielleicht auf einem anderen Niveau. Vielleicht ist sie mehr verborgen. Aber ich glaube, es gibt auch bei uns Not. Es ist mir auch ein neuer Aspekt wichtig geworden in dieser Geschichte. Die 2 Kirchenangestellten, die ja eigentlich zuständig wären für so Geschichten in unserem Gleichnis von Jesus, die haben ja dem, der am Boden gelegen ist, nichts gemacht. Also die sind ja nicht vorbei, haben ihn noch bekleidet oder haben ihm noch eins geginkert oder was immer. Sie haben ihn ja einfach gelassen. Sprich, Gleichgültigkeit ist ihnen sein Problem. Und das ist auch das, was mich angesprochen hat und ich mit euch möchte teilen, ist vielleicht Gleichgültigkeit manchmal auch unser Problem. Wir leben in einer Welt mit vielen Nöten, wenn man in den Zeitungen liest. Wir müssen ja selektionisieren. Wir müssen uns ja selber einen Fokus geben. Gleichgültigkeit kann ja auch eine Form sein von Schutz, von Selbstschutz. Ich ziehe mich zurück, ich lebe in meiner Welt, was links und rechts abgeht, geht mir eigentlich nichts an. Spannend ist aber bei dieser Frage, was ist das grösste Gebot, das Gott dann sagt, lieb die Nächste wie dich selber. Und wie bringt jetzt Jesus das zum Ausdruck? Wie zeigt sich Liebe Gottes und Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen? Im Handeln, im Dienen. Die Liebe Gottes, die mein Herz erfüllt, bewegt mich, dass es vertreibt mir meine Gleichgültigkeit. Der andere, der Nächste, der neben mir geht mir plötzlich etwas an. Not vom anderen wird meine Not. Ich kann nicht einfach wegschauen, wenn ich von Liebe Jesu erfüllt bin. Und das ist auch immer so, in diesen Geschichten von Jesus sind wir wieder fasziniert. Es heisst immer wieder, Jesus ist da gegangen und dann hat es ihn bewegt. Manchmal hat er geheult, manchmal hat es ihn bewegt. Es ist ein griechischer Begriff, was heisst, es hat ihm fast den Magen umgekehrt. Also Jesus hat sich immer wieder bewegen. Und das ist das, was ich lernen will aus dieser Reise. Ich will mich bewegen. Ich will anschauen. Anschauen, wo auch Not ist in meinem Umfeld. Vielleicht ist die Not mehr verborgen. Dann fordert es mich halt umso mehr raus, anzuschauen. Wer ist denn mein Nächster? Wer wohnt in meinem Umfeld? Wie geht's denn ihm, dass ich ihn lernen kann? Muss ich mich entscheiden, mich in seine Welt jetzt begeben? Ich muss mich entscheiden, der Nachbar ist mir nicht mehr gleich. Das heisst, ich muss mich öffnen und Beziehungen leben. Ich muss mich öffnen, hingehen, anschauen. Vielleicht überfordert mich das einmal los, weil es gibt immer viel Not. Da glaube ich, hilft uns Gott schon, wenn wir Gott bitten, Jesus, zeig du mir, wo mein Nächster ist. Klar, vielleicht suchen wir oft viel zu weit. Ich habe ja immer Nächste in meinem Umfeld. Zum Beispiel heute am Morgen. Fast jeder sitzt neben jemandem, Warum nicht fragen, du, wie geht's dir eigentlich? Vielleicht kannst du gerade heute Morgen ihm sein Nächste sein, sprich, Anteil nehmen an seinem Leben. Und so ist das manchmal eine ganz praktische, kurze Geschichte. Wir werden als Kirche eine Kirche sein, die offen ist für die Nöte von unseren Menschen, für die Situationen. Eine Kirche, die nicht eingegelt einfach sein Leben lebt. Und das ist auch der Grund, warum wir an dieser Bahnhofstrasse sein. Wenn wir sagen, da am Puls, da stehen wir. Wir wollen Menschen wahrnehmen, wir wollen da sein. Darum machen wir Killen auf, das Sein, dass Menschen kommen. Aber Killen findet ja nicht nur da statt, sie findet dort statt, wo du am Ende wieder lebst. In deinem Umfeld, dort. Du kannst den Unterschied machen. Du kannst vielleicht nicht die ganze Welt verändern. Aber du kannst in deinem Umfeld den Unterschied machen. Irgendwie muss ich jetzt den Schluss suchen da. Ich lese Geschichte zum Schluss. Es war einmal ein alter Mann, der jeden Morgen einen Spaziergang am Meeresstrand machte. Eines Tages sah er einen kleinen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und ins Meer warf. Er rief, guten Morgen, was machst du? Der Junge richtete sich auf und antwortete, ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es ist Ebbe und die Sonne brennt herunter. Wenn ich es nicht tue, dann sterben sie. Aber, junger Mann, erwiderte der Alte, ist dir eigentlich nicht klar, dass hier Kilometer um Kilometer Strand ist und überall liegen Seesterne? Du kannst unmöglich alle retten. Das macht doch keinen Sinn. Der Junge hörte höflich zu, bückte sich, nahm einen Seestern auf und warf ihn lächelnd ins Meer. Aber für diesen einen macht es Sinn. Für den Einzelnen Betroffenen, wo du an ihm, Liebe Gottes, lebst, machst du den Unterschied. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wir beten. Herr Jesus, danke dir für die Erlebnisse, die wir dürfen machen dürfen, auch ja, in einem ganz anderen Land. Und ich danke dir, dass du auch dort bist und dort dein Reich baust, in allen Gesellschaftsschichten. Und du kennst all die vielen Menschen, ja, die aus unserer Sicht kaum Hoffnung haben, kaum eine Zukunft. Danke, dass du auch dort reinkommst. Aber genauso auch in unseren Leben und in unseren Umfeldern. Da bitte dich auch darum, dass wir wirklich eine offene Augen haben, bewegt sind immer wieder. Zeig du uns, unsere Nächsten. Herr, erfülle uns mit deiner Liebe, dass die Liebe will gelebt werden an unserem Nächsten. Nimm du unsere Gleichgültigkeit und mach uns betroffen. Gerade die nächste Woche. Amen.